Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fragen Sie sich manchmal, ob der Kauf oder die Vermietung von Immobilien ein sinnvoller Weg ist, um als Unternehmen Vermögen aufzubauen? Ich möchte Ihnen heute die Geschichte von Herrn Simon erzählen und wie Herr Simon es leider geschafft hat, sich einen goldenen Käfig aus Immobilieninvestitionen zu bauen, der ihn zwingt, immer und immer härter zu arbeiten. Und wie Sie es besser machen können. Herr Simon ist ein begnadeter Unternehmensberater aus Stuttgart, den ich schon vor einigen Jahren kennengelernt habe. Ein stattlicher Herr in seinen 50ern mit einer bemerkenswerten Ausstrahlung. Sie kennen vielleicht diesen Typen Mensch. Wenn so jemand den Raum betritt, dann hat er die volle Aufmerksamkeit, weil er eine angenehme, warme Art von Ruhe und Selbstsicherheit ausstrahlt. Eine Art, die einen direkt vertrauen lässt, dass man in guten Händen ist. So ein Mann ist Herr Simon. Seit er Mitte 20 ist er selbstständig als Einzelunternehmer. Relativ früh hat er dabei entschieden für sich, dass er keine Arbeitnehmer anstellen möchte, die er zu managen hat. Stattdessen wollte er seine eigenen Fähigkeiten ausbauen und steigern und damit anständiges Geld verdienen. 20 Jahre später hat er das dann tatsächlich geschafft. Mittlerweile ist er bei einem Jahresgewinn angekommen, von dem die meisten von uns nur träumen können. Sein Gewinn steht bei rund 250.000 Euro im Jahr. Und das ist eine bemerkenswerte Leistung als quasi Einzelkämpfer, der nur 40 Stunden in der Woche hat, die er aktiv verkaufen kann. Was Herrn Simon aber schon seit langem Angst macht und ihn nachts nicht schlafen lässt, sind zwei Dinge. Zum einen geht ihm, in seinen Worten, beim Gedanken an die Zahlung der Einkommenssteuer, der Arsch auf Grundeis. Zum anderen sorgt er sich extrem darum, wie er sein Leben und das seiner Frau und das seiner drei Kinder finanzieren soll, wenn er einmal nicht mehr arbeitet. Relativ bald war ihm dabei klar, Aktien sind ihm viel zu gefährlich, Kapitalrentenversicherungen funktionieren nicht, stattdessen seine Lösung sollen Immobilien sein. Vor rund 15 Jahren hat er angefangen zu kaufen. Und zwar nicht nur eine und auch nicht zwei, sondern bis zum heutigen Tag ganze 14 vermietete Immobilien in guten Lagen in NRW, Freiburg und Stuttgart gehören ihm. Dazu besitzt er ein Einfamilienhaus in Stuttgart, in dem er mit seiner Familie wohnt. Man könnte nun meinen, der Mann hat es geschafft. Der Schein trügt allerdings. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, hat man ihm deutlich angesehen, dass er zu viel arbeitet und dass ihn der Stress mehr und mehr zusetzt. Auf meine Frage, woran das liegt, meinte er, die Steuerzahlungen würden ihn fast umbringen. Jedes Jahr gehen rund 100.000 Euro seines hart verdienten Geldes an den Staat. Und warum, ist auch absolut logisch. Er ist als Privatperson mit seinem sehr hohen Einkommen ganz oben im Spitzensteuersatz angekommen. Also mit Solidaritätszuschlag rund 44,31% an Steuern. Der Grund dafür ist, dass schlicht seine Rechtsform auf sein Einkommen nicht passt. Er bräuchte schon lange eine GmbH, über die sein Steuersatz auf 30% gedeckelt wird. Ich habe ihm dann das Angebot gemacht, seine gesamte Vermögens- und Unternehmensstruktur einmal zu durchleuchten und ihm einen Maßnahmenplan aufzustellen, wie er statt 100.000 Euro nur noch 50.000 Euro zahlen muss und auch weniger arbeiten müsste. Seine Antwort war aber leider, dass er das Angebot nicht annehmen kann, denn er sei mit 20.000 Euro im Dispo bei der Bank. Dazu steht gerade eine neue Immobilienfinanzierung an und er kann schlicht meine Anzahlung nicht stemmen. Abgesehen davon muss er seit Monaten 70 Stunden die Woche arbeiten, weil das Finanzamt und die Kredite bezahlt werden müssen und die Immobilien wollen auch verwaltet werden. Er hat also einfach keine Zeit, um etwas zu ändern. Trotz den Immobilien, oder? Okay, schauen wir uns einmal die nackte und knallharte Realität von Herrn Simons Finanzlage in Zahlen an. Vielleicht können wir ihm ja helfen. Ich führe Sie in den nächsten Minuten durch drei Dinge. Einmal, wie sich die Steuer der Eheleute berechnet, dann die Steuerberechnung der Immobilien und im Anschluss die Berechnung dazu, was tatsächlich unterm Strich auf dem Konto übrig bleibt. Und dann identifizieren wir, wo die wirklichen Probleme liegen und im Anschluss senken wir die Steuer um mehrere 10.000 Euro pro Jahr und versiebzigfachen, was unterm Strich auf dem Konto bleibt. Hört sich das wild an? Geben Sie mir ein paar Minuten, es ist gar nicht so wild. Herr Simon hat ein Einkommen von 250.000 Euro vor Steuern. Er ist Einzelunternehmer und verheiratet. Seine Frau verdient rund 20.000 Euro brutto als angestellte Erzieherin in Teilzeit. Er hat zwar drei fast erwachsene Kinder, aber die lassen wir einmal außen vor, damit die Rechnung nicht so kompliziert wird. Die Einkünfte der Ehegatten liegen steuerlich damit bei 268.770 Euro, da man ja auch noch den Arbeitnehmerpauschbetrag der Ehefrau abziehen muss. Herr Simon ist jetzt privat versichert und zahlt aufgrund seines Alters rund 1.200 Euro Krankenversicherung im Monat. Das und die Krankenversicherung der Ehefrau muss man als Sonderausgaben abziehen, damit man die Steuer berechnen kann. Für die Frau gehen direkt 350 Euro Sozialabgaben vom Lohn ab. Damit liegen die Abzüge bei rund 18.600 Euro im Gesamten, ganz einfach gesagt. Unterm Strich ergibt sich damit ein zu versteuerndes Einkommen von 250.400 Euro. Wenn wir das eintragen in den Steuerrechner, dann ergibt sich 89.805,82 Euro gehen an das Finanzamt. Oh, aber halt, er hat ja auch noch Immobilien. Auch die produzieren Einkommen, das versteuert werden muss. 14 Immobilien mit einem Durchschnittskaufpreis von 240.000 Euro pro Immobilie. Das ergibt Anschaffungskosten von 3,36 Millionen Euro. Nehmen wir an, dabei von diesem Betrag entfallen im Schnitt 75% auf das Gebäude und können damit steuerlich auch geltend gemacht werden mit 2% pro Jahr. Und er hat die Immobilien natürlich nicht aus dem Portokästchen bezahlt, sondern mit Geld von der Bank. Das heißt, pro Immobilie hat er noch Restschulden von 200.000 Euro. An Zinsen pro Jahr fallen im Schnitt rund 2,5% an. Schließlich hat er die Immobilien nach und nach gekauft, als auch die Zinsen gefallen sind. Also das ist der Durchschnittswert. Alle Immobilien sind rentabel vermietet, mit rund 11.000 Euro an Mieteinnahmen pro Jahr. Die Steuerberechnung zeigt also 154.000 Euro Mieteinnahmen, abzüglich 50.400 Euro AFA, minus 70.000 Euro an Zinsen, abzüglich der sonstigen Werbungskosten von 21.000 Euro, die für die Immobilien anfallen, wenn man annimmt, dass 1.500 Euro pro Immobilie an sonstigen Kosten anfallen. Das macht dann 12.600 Euro an steuerlichen Gewinn der Immobilien. Diesen steuerlichen Gewinn müssen wir mit auf das Einkommen der Eheleute draufpacken. Bedeutet, sein zu versteuerndes Einkommen liegt im Gesamten bei 262.700 Euro und damit die Steuer bei 95.388,88 Euro für alles. Nur für die Immobilien fallen also 5.583,06 Euro an Steuern an. Jetzt denken Sie vielleicht, okay, 95.400 Euro an Steuern, das ist schon ein ganzer Batzen. Aber die Eheleute verdienen ja auch 263.000 Euro, das reicht doch üppig. Theoretisch könnte man das auch meinen. Die Steuerrechnung zeigt aber nie das wahre Bild. Das kennen Sie vielleicht von sich persönlich. Das Einkommen im Steuerbescheid entspricht nie dem, was wirklich ankommt. Im Endeffekt muss das Geld auch auf dem Konto sein. Und dafür berechnen wir den Cashflow. Alle Einnahmen minus Ausgaben im Jahr zeigt nämlich ein ganz anderes Bild. Aus dem Gewinn und dem Bruttoeinkommen der Ehefrau werden nämlich Krankenversicherungskosten und Sozialabgaben bezahlt und natürlich auch die Einkommensteuer. Dazu, Sie erinnern sich, Familie Simon hat ein Einfamilienhaus gekauft und finanziert. Damals waren die Preise in Stuttgart noch human, aber 600.000 Euro mussten die beiden trotzdem noch finanzieren. Mit 2,5% Zinsen und 5,5% anfänglicher Tilgung, um pünktlich zur Rente auch fertig zu sein, ergibt sich damit eine Belastung von 48.000 Euro im Jahr. Im Privaten bleiben also nur rund 113.600 Euro übrig. Erst einmal, denn auch die Mietsimmobilien sind finanziert. Und hier offenbart sich das wirkliche Übel. Herr Simon hat wieder und wieder eine Entscheidung getroffen, die ihm jetzt täglich die Luft aus dem Brustkorb drückt. Er hat nämlich entschieden, dass er möglichst schnell schuldenfrei sein will. Deswegen liegt seine durchschnittliche Tilgung der Immobilienkredite bei 5,3% pro Jahr. Auf den ersten Blick hört sich das harmlos an, aber in Zahlen muss er damit neben den Zinsen zusätzliche 148.400 Euro an die Bank zurückzahlen. Damit reicht seine Miete bei weitem nicht aus und die Immobilien produzieren einen jährlichen negativen Cashflow von knapp 91.000 Euro, die er aus der eigenen Tasche zuschießen muss. Das Resultat? Unterm Strich bleibt ihm und seiner Familie im Jahr 22.600 Euro an freien Mitteln zum Leben. Das sind 1.885 Euro pro Monat oder rund 942 Euro pro Ehegatte. Also nichts mit Leben in Saus und Braus, sondern eher Leben an der rechnerischen Armutsgrenze. Aber es wird noch schlimmer. Alle Darlehen sind nämlich Annuitätendarlehen. Das heißt, die Zinsen richten sich nach dem offenen Darlehensbetrag. Die Rate bleibt dabei gleich. Das heißt, je länger die Darlehen laufen, desto höher wird der steuerliche Gewinn. Denn nur die Zinsen sind als Ausgaben bei der Steuer abziehbar. Und die sinken Jahr von Jahr zu Jahr, während die Tilgung steigt. Das heißt, die Steuer nimmt kontinuierlich zu, ohne dass mehr auf dem Konto ankommt. Und der Simon muss noch mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Mit jeder Immobilie, die er dazu nun kauft, verschärft sich seine Situation noch weiter. Die Bank gibt ihm zwar bereitwillig Geld, denn die Bank schaut sich nur seine Gewinnermittlung an, das ist die steuerliche Einnahmeüberschussrechnung und da ist sein Gewinn auf dem Papier sehr hoch. Und hoher Gewinn mit den anderen Immobilien als genügend Sicherheiten, das reicht der Bank aus. Allerdings wird die Luft für Herrn Simon mit der Cashflow-Decke immer dünner, mit jeder neuen schuldenfinanzierten Immobilie. Damit ist Herr Simon gezwungen, noch mehr zu arbeiten und zu verdienen, was ihm aber nicht viel bringt, denn von jedem Euro nimmt der Staat sich direkt die Hälfte über den Grenzsteuersatz. Wow, okay, das ist deprimierend. Wenn Sie sich auch ein goldenes Hamsterrad bauen wollen, aus dem Sie nicht mehr aussteigen können, das hier wäre ein guter Weg. Falls nicht, schauen wir uns an, wie wir es cleverer hätten machen können, um mehr Zeit zu haben, weniger Steuern zu zahlen und mehr Geld auf dem Konto zu haben. Wir müssen drei Dinge angehen. Als erstes brauchen wir eine optimale Gesellschaftsstruktur, damit wir die Steuerlast deutlich drücken können. Als zweites wäre es sinnvoll, von Anfang an die Finanzierungskonditionen anders zu wählen. Und als drittes hätte man schon früh genug etwas gegen die absurd hohen Krankenversicherungskosten von Herrn Simon tun müssen. Meiner Meinung nach wäre das hier die richtige Struktur, die am besten auf Herrn Simon passt. Wir trennen hier seinen Privatbereich von seinem Unternehmen über eine GmbH. Seine Investitionen in die Immobilien trennen wir auch von ihm privat über eine zweite GmbH. Das Ganze arrangieren wir in einer Holdingstruktur. Er selbst ist also Gesellschafter einer Holding GmbH. Diese GmbH hat dazu aber auch noch einen Twist, und zwar ist der Geschäftszweck der Holding GmbH explizit die Verwaltung von Immobilien. Diese Immobilien GmbH ist dann Eigentümerin einer zweiten GmbH, die die Unternehmensberatung betreibt. Mehr braucht es dann auch meiner Meinung nach nicht. Mit dieser Struktur haben wir jetzt mehrere Vorteile. Im Optimalfall hat die Holding die ganzen Immobilien über die Jahre hinweg gekauft. Dadurch, dass sie als Geschäftszweck nur Immobilien verwaltet, kann diese GmbH die erweiterte Gewerbesteuerkürzung beantragen. Normalerweise ist es so, dass die GmbHs 30% an Steuern zahlen. Aber da unsere Holding nur Immobilienvermögen verwaltet, kann sie beantragen, dass ihr die Gewerbesteuer erlassen wird. Damit sinkt ihre Steuerlast der Immobilieneinkünfte auf nur 15,825%. Die Steuer auf Einkünfte aus der Unternehmensberatung sind über die untere GmbH auch auf 30% gedeckelt. Extra Vergünstigungen gibt es hier nicht. Das Schöne bei dieser Struktur ist, dass wir den gesamten Privatbereich jetzt frei von Einkommensströmen halten, die wir nicht kontrollieren können. Das ist gut, da die Steuerlast im Privatbereich ja bis auf fast 50% steigen kann, wenn das Einkommen auch steigt. Und das können wir jetzt kontrollieren. Denn die Immobilien sind ja alle in der Holding und verdienen dort ihr Geld. Herr Simon wird als Geschäftsführer der Unternehmensberatungs GmbH angestellt und bekommt dort ein Bruttogehalt von 60.000 Euro im Jahr. Damit sind er und seine Frau im Privatbereich schon mal versorgt. Gleichzeitig liegt seine private Steuerlast über die progressive Steuerkurve bei nur rund 13,6%. Ich weiß viele Zahlen, aber bleiben Sie bei mir, es macht gleich alles Sinn. Okay, also wir trennen die Einkommensströme und sortieren sie in die optimale Rechtsform ein. Wenn wir uns jetzt die Steuern anschauen, dann sieht das Ganze im Gesamten so aus. Beide GmbHs produzieren natürlich Kosten. Die habe ich mit 2.800 für die Holding und 4.500 Euro für die operative GmbH mit angesetzt und einkalkuliert. Sie sehen, bei der Immobilien GmbH sinkt die Steuer um fast 4.500 Euro pro Jahr auf nur 1.155,23. Das macht schon einmal fast 45.000 Euro an Steuersparnis alle 10 Jahre. Nur über die Rechtsform. Nun haben wir die Unternehmensberatung. Da splitten wir den Gewinn auf. Ein Teil bleibt in der GmbH und läuft dort in die 30% Besteuerung hinein. Das macht 55.650 Euro an Steuern. 60.000 Euro fließen in den Privatbereich und führen dort zu rund 10.500 Euro Steuern pro Jahr. Und wenn wir jetzt alles zusammenführen, dann sehen wir, dass die Steuerlast im Schnitt auf 26,24% gefallen ist. Und das ergibt eine Steuerersparnis pro Jahr von rund 28.000 Euro. Fairerweise muss man jetzt aber auch sagen, dass natürlich die GmbHs auch mehr kosten als vorher, und zwar zusammen 7.300 Euro pro Jahr. Und diese Mehrkosten sind aber auch gleichzeitig Ausgaben, die die Steuern mindern. Deswegen ist die Nettoersparnis nach Abzug der steuergeminderten Mehrkosten bei rund 22.500 Euro jedes Jahr. Sie sehen, über die richtige Struktur führt das zu rund 225.000 Euro an Mehrvermögen alle 10 Jahre. Damit haben wir die Steuer schon mal aktiv gesenkt. Jetzt muss aber auch noch das Geld in der Tasche reichen. Dazu schauen wir die Cashflows an. Die Tilgung der Immobilien sind nun sehr, sehr hoch und das eigentliche Problem der Finanzierung. Sinnvollerweise wäre eine niedrigere Tilgung besser. Denn Sie wollen ja, dass die Investitionen ihren Spielraum erweitern und nicht einengen. Deswegen senken wir den Tilgungssatz auf 2,5% pro Jahr. Und auch beim Eigenheim vereinbaren wir einen Tilgungssatz von 3,5% statt 5,5%. Für die Flexibilität macht es dann Sinn, mit der Bank Sondertilgungsmöglichkeiten zu vereinbaren. Ob niedrige Tilgungssätze Sinn machen, kann man natürlich diskutieren. Irgendwann will man schließlich auch schuldenfrei sein, und die Frage steht auch im Raum, was passiert, wenn die Zinsbindung ausläuft und man noch hohe Restschulden hat. Aber man darf sich auch nicht knechten, denn schließlich sind es Investitionen und da sind Schulden völlig in Ordnung, wenn die Balance stimmt. Dazu ist die Senkung der Tilgungssätze ein mächtiges Instrument. In Bezug auf die Immobilien kommen wir durch die Senkung nicht auf einen positiven Cashflow. Aber wenn wir das Gesamtbild anschauen, steigt der Cashflow in Verbindung mit der Steuerersparnis auf fast 139.000 Euro ins Positive. Mit einem Mal hat Herr Simon also 139.000 Euro mehr an Geld jedes Jahr auf der Bank. Geld, mit dem er machen kann, was er für sinnvoll hält. 139.000 Euro im Jahr, das macht 1,39 Millionen Euro auf 10 Jahre gesehen. Und das ist natürlich Freiheit. Denn jetzt kann man selbst und frei entscheiden, ob man im Unternehmen reinvestieren möchte oder ob man einzelne Immobilien sondertilgen will oder ob man was ganz anderes damit macht. Unsere Konstruktion ist dabei so aufgebaut, dass der Gewinn der Unternehmensberatung fast steuerfrei in die Immobilien GmbH ausgeschüttet werden kann. Herr Simon kann also aus seinem Gewinn direkt sondertilgen oder in Wertpapiere oder in neue Immobilien investieren. Sollte er mehr Bedarf haben im Privaten, weil er zum Beispiel eine Reise machen will, dann kann er sich etwas Geld ausschütten oder die GmbH gibt ihm ein Darlehen oder erhöht sein Geschäftsführergehalt. Nun habe ich auch noch eine dritte Kleinigkeit gemacht, falls es Ihnen aufgefallen ist. Ich habe Herrn Simon nämlich frühzeitig in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung geschickt. Jeder Unternehmer hat die Möglichkeit nämlich, bezüglich der Kranken- und Pflegeversicherung zwischen zwei Arten zu wählen. Er kann sich privat krankenversichern lassen oder er geht freiwillig in die gesetzliche Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung hat zwei große Vorteile. Zum einen ist der Betrag, den Sie monatlich zahlen, nicht abhängig von Ihrem Gesundheitszustand oder dem Risiko, das die Versicherungsgesellschaft in Ihnen sieht, sondern prozentual von Ihrem Einkommen. Und Ihr Einkommen, das kontrollieren Sie im privaten Jahr, damit kontrollieren Sie auch Ihre Krankenversicherungsbeiträge. Hier sind es rund 58.770 Euro, deswegen fällt die Krankenversicherung von horrenden 14.400 Euro im Jahr auf 9.500 Euro im Jahr. Sie sparen also schon mal rund 5.000 Euro. Und zum anderen bemisst sich im Alter die Krankenversicherung auch nach Ihrem Einkommen. Und das steuern Sie ja dann auch. Das Risiko ist also sehr gering, dass Ihnen diese Kosten im Alter über den Kopf wachsen. Und wenn Herr Simon entscheidet, in den Ruhestand zu gehen, dann lösen wir die Beratungs GmbH auf und verschmelzen sie auf die Immobilien GmbH. Damit reduzieren Sie die Kosten auch nochmal deutlich und die Immobilien GmbH bezahlt dann Herrn Simon genauso viel aus als Gehalt, wie er zum Leben braucht. Sie sehen also, mit dieser Variante sind Sie deutlich entspannter unterwegs. Und das hätte Herr Simon früher angehen müssen. Denn natürlich ist jetzt die Situation deutlich komplexer. Immobilien zu verschieben in Firmen ist super aufwendig und kostspielig. Und dann stellt sich die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. In der freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung kann man nur in der ersten Hälfte seines Erwerbslebens unproblematisch wechseln. Also mit 55 Jahren ist es dafür wohl auch zu spät. Und die Kredite, die sind ja alle schon abgeschlossen und können nicht einfach abgeändert werden. Und diese Struktur ist natürlich auch keine Pauschallösung. Mit dieser Konstruktion fallen nämlich andere Steuervorteile weg, wie zum Beispiel die Steuerfreiheit von Immobilienverkäufen nach 10 Jahren. Aber dafür kommen auch andere dazu. Man kann zum Beispiel Immobiliengewinne in der GmbH steuerfrei auf neue Anschaffungen dann verschieben. Aber Sie sehen, es ist deutlich mehr möglich, als man denkt. Und eine gute Steuer- und Vermögensstrategie kann Ihnen helfen, entspannter reich zu werden und reich zu leben. Und wenn Sie Vermögen als Unternehmer aufbauen möchten, dann lege ich Ihnen deutlich ans Herz, regelmäßig eine private Vermögensbilanz aufzustellen. Denn nur wenn Sie Ihr Vermögen messen, dann können Sie es auch kontrollieren. Die Vermögensbilanz ist das Werkzeug, was mir persönlich am meisten weitergeholfen hat beim Vermögensaufbau und ich kann jedem Unternehmer nur ans Herz legen, das für sich zu nutzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihr Erik Breusche.